Höchstwahrscheinlich ist nicht jeder einzelne Schritt schiefgelaufen. Versuch zu erkennen, was alles in diesem Prozess richtig gelaufen ist, damit wir auch daraus lernen, was wir wiederverwenden wollen und was wir verwerfen wollen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Scheitern, aber richtig. Mit Startup-Beraterin Ariella van Hoven. Und hier ist euer Host und fürgründer-Redakteurin Elena Todewa.
Statistiken zeigen, dass 90% der Startups in Deutschland scheitern. Das verdeutlicht, dass das Scheitern von Startups nichts Ungewöhnliches ist. Für gewöhnlich wird es als negatives Ergebnis wahrgenommen, als Stolperstein auf dem Weg zum Erfolg. Das Scheitern eines Unternehmens ist aber nicht notwendigerweise ein Indikator für die eigenen Fähigkeiten oder das Potenzial der Gründer und Gründerinnen. Außerdem kann Scheitern ein starker Katalysator für Wachstum und Innovation sein. Vorausgesetzt, man lernt, Misserfolge als Chance zu sehen. Wie das geht, erklärt heute Ariella van Hoven. Sie ist psychologische Beraterin für Startup-Founder. Sie arbeitet mit Gründern in den unterschiedlichsten Unternehmensphasen und hilft ihnen dabei, ihre Resilienz und Reflexionsfähigkeit zu stärken und somit den Erfolg ihres Unternehmens. Ariella, willkommen zurück im Podcast.
Vielen lieben Dank.
Ariella, warum hat das Thema Scheitern in unserer Gesellschaft einen so schlechten Ruf?
Ich glaube, das liegt an mehreren Aspekten. Einer ist auf jeden Fall, dass eine ganz bestimmte Unterscheidung nicht stattfindet. Und das ist, scheitert die Person oder das Projekt? Mhm. Wir glauben oft, dass wenn irgendwie ein Unternehmen gescheitert ist oder eine Idee, eine Strategie, dass die Person daran schuld ist. Und das führt zu so einer Überidentifikation. Und dadurch können wir uns dann schwer von diesem Gescheiterten distanzieren. Und dadurch wird es einfach extrem groß. Also glaube ich eben, dass diese Unterscheidung Person versus Projekt zu selten stattfindet. Mhm. Und ein anderer Aspekt ist, das ist auch kulturell bedingt. Also ich bin Deutsch-Amerikanerin und sagen, das sind zwei sehr gegenüberliegende Mentalitäten, wenn es ums Scheitern geht. Oh ja. In Deutschland ist es eher, dass wenn man scheitert, es verschwiegen wird, dass man nicht genug war oder unfähig war. Während in Amerika bedeutet es, dass man mutig war, etwas auszuprobieren. Es wird eher daran gemessen, wie schnell stehst du wieder auf. Und wir sehen es auch in den Statistiken. Also das Global Entrepreneurship Monitor hat gezeigt, dass in Deutschland jede zweite Person davon abgehalten wird zu gründen, weil sie Angst vorm Scheitern hat.
Jede zweite Person.
Ganz genau, jede zweite Person. Und in Amerika zum Beispiel ist es immerhin nur jede dritte Person. Mhm. Und dadurch wirkt sich das natürlich darauf aus, wie viele Gründungsideen und Ausführungen wir dann auch in der deutschen Landschaft haben. Aber ich würde schon behaupten, dass es wenigstens in diesem Startup-Kontext zu einem Wandel kommt. Ich habe zum Beispiel einmal einen Klienten gehabt, der zu mir meinte, ist für ihn absolut in Ordnung. Also er war auch für Kontext bei einem amerikanischen Accelerator. Das heißt, da gab es auf jeden Fall den Einfluss. Mhm. Der meinte zu mir, das ist für den eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem, wenn jetzt seine erste Firma scheitert, weil dann startet er mit der zweiten durch und dann ist er automatisch Serial Entrepreneur. Und das fand er ganz gut.
Coole Einstellung. Also da merkt man einfach auch den Unterschied, dass in den USA das alles eher auf Projektebene gesehen wird und das nicht so persönlich genommen wird wie bei uns in Deutschland.
Absolut.
Mhm. Und wie wirken sich Misserfolge auf mich als Gründer oder Gründerin aus? Welche persönlichen Auswirkungen hat das Scheitern?
Also ich glaube, zunächst würde ich gerne einmal unterstreichen, wie ambivalent dieses Startup-Umfeld in Deutschland ist. Also wie gerade gesagt, wir haben in Deutschland die Mentalität, dass man nicht scheitern will. Es wird eher vertuscht, wenn es passiert. Mhm. Jetzt haben wir aber auf der Kehrseite im Startup-Ökosystem die Mentalität fail fast, fail often. Wir wollen, dass möglichst oft iteriert wird. Man geht in einen Markt mit einem Produkt, was noch nicht richtig reinpasst. Und es bedeutet natürlich, dass man extrem viel ausprobieren muss, extrem viel verändern muss. Und es hängt dementsprechend auch mit dem Scheitern zusammen. Und gleichzeitig hat man auch in jeder Hinsicht der Gründungserfahrung beim Product Market Fit, wie gerade erwähnt, aber auch beim Fundraising oder im Kontakt mit den Kunden immer wieder dieses Scheitern. Und das will man ja auch in diesem Startup-Kontext, weil man will auch, dass man schnell etwas verändert, sich anpasst und dementsprechend auch cut your losses fast. Also auch bloß nicht an etwas festhält, was scheinbar nicht funktioniert. Mhm. Diese Devise ist aber noch nicht internalisiert bei uns. Und wird auch noch nicht ordentlich gelebt in Deutschland. Obwohl es schon jede Menge Literatur auch dazu gibt. Also das finde ich einfach mal so als Grundlage interessant nochmal hervorzuheben.
Also es gibt den Ansatz, aber er wird noch nicht wirklich gelebt.
Genau.
Nicht überall und nicht durchgehend.
Mhm. Und das ist einfach extrem paradox, dass wir in Deutschland aber dieses Startup-Denke weiter vorantreiben wollen. Mhm. Jetzt ist natürlich, weil du die Frage gestellt hast, wie sich Misserfolge auswirken. Natürlich können Misserfolge extrem richtungsweisend sein. Und ich bin mir sicher, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, was für positive Auswirkungen das Scheitern haben kann. Gleichzeitig ist es extrem wichtig hervorzuheben, dass wenn man scheitert, es schnell Selbstzweifel mit sich zieht. Ich habe irgendwas nicht erreicht, wie ich es mir vorgestellt habe, auf Projektebene, auf Unternehmensebene. Und hier ist es dann extrem wichtig, dass man das von sich löst. Wie wir es vorhin eben besprochen haben, du bist nicht dein Fehler. Und wenn man diesen Sprung nicht schafft, unterdrückt man die eigene Intuition. Und besonders in diesem innovativen Umfeld muss man sich ja extrem oft trauen, Sachen zu tun, die normalerweise nicht der Norm entsprechen. Und ich habe das schon in Klienten von mir gesehen, dass es dann zu so einer Art Schockstarre führt. Ich bin jetzt zweimal gegen irgendeine Wand gefahren. Ich weiß, irgendwie mein Kapital geht nach dem dritten oder vierten Mal Scheitern aus. Ich traue mich gar nicht mehr, etwas zu machen. Und dann wird man fast apathisch. Und wenn man sich aber nichts mehr traut, ist es auf jeden Fall nicht mehr unternehmensfördernd. Und so haben wir dann auf der einen Seite eben diese extremen Selbstzweifel und diese unterdrückte Intuition.
Man wird auch sehr risikoscheu, ja?
Absolut. Und den anderen Punkt, den ich noch aufbringen will, ist, es wird dann natürlich einfacher, das zu machen, was andere von uns erwarten. Sprich, man fällt dann in so einen People-Pleasing-Modus. Man hört dann eher auf das, was die Mitarbeitenden sagen, was die Investierenden sagen, was das restliche Co-Founding-Team sagt, wenn es aber nicht unbedingt in ihrer Expertise liegt. Das heißt, es führt dann dazu, dass man sich dann nicht mehr auf die eigene Expertise verlässt, wie eben gerade gesagt, die Intuition. Mhm. Und eine Schnittstelle dessen, also von dieser Selbstzweifel und diesem People-Pleasing, hebt das Looking Glass Self ganz gut hervor. Das Looking Glass Self ist eine Theorie, dass Menschen sich dann so verhalten, wie sie glauben, es andere Menschen von ihnen erwarten. Also mein eigenes Handeln ist beeinflusst durch die angenommene Wahrnehmung der anderen.
Mm-hmm. Looking Glass Self. Okay.
Looking Glass Self, genau. Und dann verliert man den Bezug zur eigenen Person. Und das ist jetzt auch nicht nur ein Appell an die Founder, dass sie das immer wieder mal reflektieren müssen. Also wenn es Risikokapitalgeber auch gibt, an die Investierenden, sich dessen bewusst zu sein, je höher man dieses Scheitern aufhängt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Founder sich selbst in diesem Prozess verlieren. Und die Founder sind die treibende Kraft des Unternehmens. Und diesen Bezug dürfen sie nicht verlieren. Deswegen sowohl Founder müssen sich dieses Prozess bewusst sein, aber auch die Investoren, wenn sie ihre Founder mit Gescheiterten konfrontieren.
Und du hast bereits am Anfang erwähnt, dass oft nicht über das Scheitern gesprochen wird, dass es oft verschwiegen wird. Was sagst du, wie wichtig ist es, offen über das Scheitern zu sprechen?
Extrem wichtig natürlich. Also ich glaube, es wird über das Scheitern gesprochen, aber dann eher im Kontext, wenn es dann richtig gut läuft. Mhm. Also man hört von vielen Erfolgsgeschichten, die aber dann erzählen, ja, und auf dem Weg dahin wurden mir wahnsinnig viele Steine in den Weg gelegt. Und das ist dann schön und gut, aber schön ist es natürlich, von Menschen zu hören, wo man auch schon eine Parallele ziehen kann. Und jetzt von irgendeinem Millionen-Exit zu hören, dass es auf dem Weg dahin nicht einfach war, ist für jemanden in einer Seed-Runde schwierig als Stütze zu sehen. Und deswegen ist es wichtig, mit Menschen zu sprechen, die in einem ähnlichen Prozess sind wie man selber, also oder in einem ähnlichen Stadion. Und hierzu würde ich jetzt nicht unbedingt anreizen, mehr auf LinkedIn zu posten oder da irgendwie auf solche Posts einzugehen, sondern mit Menschen zu sprechen, die auf einer Ebene, wenn es um den Druck geht, um die Verantwortung und auch die Risiken, da Parallelen zu ziehen. Und das müssen vielleicht jetzt, wenn die Zuhörer Startup-Founder sind, auch nicht unbedingt andere Startup-Founder sein, sondern andere Unternehmer und Unternehmerinnen, die auch mit dieser Verantwortung und mit diesem Druck umgehen und da immer wieder mit dem Scheitern konfrontiert werden.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also man hört oft diese Stories von Unternehmern, Unternehmerinnen, die einfach große Herausforderungen bewältigt haben und dann eine Erfolgsstory geschrieben haben. Mhm. Aber diese Steps dazwischen oder diese Hürden dazwischen, von denen hört man eigentlich sehr selten was in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. So, jetzt haben wir die negativen Auswirkungen besprochen. Welche positiven Auswirkungen gibt es, die mit Misserfolgen einhergehen?
Mhm. Also bevor wir in die positiven Aspekte gehen, würde ich gerne noch einmal hinzufügen, ich bezeichne mich da gerne so als radikaler Realist, es macht mehr Spaß, Erfolge zu feiern, als von Misserfolgen zu lernen. Ich glaube, das ist wichtig, immer wieder mal zuzugestehen. Es ist absolut in Ordnung, Misserfolge ätzend zu finden. Und das sage ich, damit man nicht die Erwartungshaltung prägt, oh, ich bin gescheitert, geil, da kann ich jetzt richtig toll was draus lernen. Man darf es ätzend finden und es darf nervig sein.
Was ich jetzt stark raushöre, ist einfach diese toxische Positivität ist da fehl am Platz. Also man darf ruhig etwas nicht gut finden, wenn es nicht gut ist. Man braucht es nicht schön zu reden.
Absolut. Natürlich gibt es aber auch positive Auswirkungen. Bevor wir aufs Emotionale gehen, würde ich gerne noch mal was zur neuroanatomischen Perspektive erzählen. Und zwar, da greift die Plastizität des Gehirns. Also die Plastizität des Gehirns besagt, dass unser Gehirn ständig im Wandel ist. Bis wir 25 sind, verändert sich auch andauernd etwas. Im Sinne von alles, was wir erleben, formt wirklich auf einer anatomischen Ebene unser Gehirn und dementsprechend, wie wir Sachen wahrnehmen, was für Denkprozesse wir haben, was wir können, was wir nicht können. Und ab dem Alter von 25 passiert es natürlich trotzdem noch, nur nicht mehr ganz so häufig und intensiv. Aber einerseits können wir Fähigkeiten stärken, indem wir üben. Es wird einem ja auch oft und früh beigebracht, dass je öfter ich etwas übe, desto besser werde ich in der Zukunft darin sein, weil es sich internalisiert und auch auf anatomischer Ebene meine Fähigkeiten ausgeprägt werden. Jetzt sind Fehler aber gleichermaßen wichtig, weil ich mir selber dadurch kommuniziere, so will ich das nicht und dementsprechend werde ich auch in der Zukunft anders handeln. Also einfach nochmal, um es von der Perspektive zu sehen, Übung und Fehler sind gleichermaßen wichtig, um daraus zu lernen und unser Handeln in der Richtung zu lenken, wie wir es uns wünschen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Jetzt sind Fehler natürlich extrem richtungsweisend. Wir können immens viel daraus lernen. Und da können wir gleich auch nochmal weiter darauf eingehen, wie das sich emotional auch dann ausprägt.
Ja, gerne. Ich wollte sowieso gerade fragen, ob es bestimmte Fähigkeiten oder Erkenntnisse gibt, die ich als Gründer oder Gründerin durch Scheitern entwickeln kann.
Mhm. Also ich glaube, ein interessanter Fehlglaube ist, dass je strenger wir mit uns selber sind, desto besser, motivierter und zielorientierter werden wir sein. Sprich, wenn ich scheitere, muss ich mit mir da selber hart sein, damit es nicht nochmal passiert. Jetzt gibt es da eine Studie von Christine Neff zu und da geht es um Self-Compassion, also Selbstfürsorge. Und diese Studie weist auf, also einerseits, und da kann ich mir vorstellen, dass jetzt ein paar Hörer nicken werden, sind wir uns selber gegenüber fieser als gegenüber Freunden, Familie und sogar Fremden.
Ja, kenne ich.
So, diese gemeine Stimme in unserem Kopf, die kann man oft nicht ausschalten und meistens will man sie gar nicht ausschalten, weil man sagt, nee, das ist schon richtig so. Ich habe ja auch gerade irgendwas vermasselt und das muss ich mir ganz bewusst sein. So, jetzt zeigt diese Studie, dass es ein totaler Schmarrn ist, wenn es darum geht, dass wir daraus lernen. Wenn wir netter zu uns selber sind, wenn wir fürsorglicher zu uns selber sind und diese Stimme eher sensibel und nett ist, dann stehen wir schneller wieder auf, wenn man scheitert. Man hat weniger Angst vorm Scheitern, weil man sich dieser Konsequenzen des gemeinen Konfrontieren ja davon nicht so eine große Sorge hat und kann dadurch eine viel größere Resilienz aufbauen. Und hier auch nochmal ganz klar vorzuheben, es geht nicht darum, dass wir dann unsere Fehler nicht sehen, aber man hat weniger Angst, was die Konsequenzen dieser Fehler sind. Also hier ganz wichtig, Self-Compassion üben, Selbstfürsorge, indem man für sich selber da ist, mit sich selber spricht, wie mit Freunden, wenn irgendwas schiefläuft und da die erste Front an Unterstützung bietet. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, an der wir alle arbeiten müssen. Mhm. Und schönerweise kann man aber das über Zeit auch aufbauen. Und hier will ich auch gerne nochmal anregen, wenn man mal so an sein eigenes Leben zurückdenkt, kann man in Retrospektive überraschend auch feststellen, dass irgendwas glücklicherweise nicht geklappt hat. Und das kann sich hier auf eine Strategie beziehen oder auf gewisse Investoren oder Mitarbeitende. Überraschenderweise kann man retrospektiv Sachen erkennen, die man sich sehr gewünscht hat, bei denen es aber dann doch ganz gut ist, dass die nicht so geklappt haben.
Diese Studie von Christine Neff werden wir auch verlinken in den Shownotes. Die war für mich jetzt auch sehr überraschend, weil ich eigentlich aufgewachsen bin mit dem Gedanken, wenn du streng zu dir bist, kommst du weiter. Wenn du nett zu dir bist, hast du einfach zu viel Verständnis und das bringt dich gar nicht so weiter im Leben. Also das ist auf jeden Fall ein Glaubenssatz, den wir hier über Bord werfen können nach dem Gespräch mit dir.
Voll. Da ist auch noch ein ganz interessanter Punkt. Da kann man sich mal die Gründerin von Spanx, die hat eine ganz interessante Sichtweise auch nochmal.
Spanx, die Shapewear, oder?
Ganz genau. Und die ist da, also Sarah Blakely ist da auf eine sehr intensive Art und Weise aufgewachsen. Die erzählt, wie ihr Vater abends beim Tisch saß und gefragt hat, und worin seid ihr heute gescheitert? Und wenn sie an nichts gescheitert sind, dann war der total enttäuscht. Und hat ihr dadurch beigebracht, dass durch jedes gescheiterte Erlebnis irgendwas Positives rauskam. Sie erzählt dann irgendwie auf einer Bühne, dass sie bei einem Cheerleader-Practice nicht reingekommen ist ins Cheerleader-Team, aber da ihre beste Freundin kennengelernt hat und es deswegen was Gutes daraus gab. Und das Interessante ist, was sie eben aufweist, ist, sie hat dadurch ganz klar ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es so viel Positives gibt, was das Scheitern mit sich bringt und das wirklich durch Übung internalisiert. Und hier wieder, I'm a radical realist. Ich sage jetzt nicht, dass man jedes Scheitern geil finden muss, aber wie sehr wir durch Übung unsere Mentalität dahingehend auch verändern können. Und das weist sie ziemlich cool auf. Also da gibt's auch gute YouTube-Videos zu Sarah Blakely, wie sie übers Scheitern spricht. Kann ich auch empfehlen.
Ja, sehr gerne. Ja, können wir dann auch gerne verlinken. Mhm. Mhm. Und somit haben wir jetzt die Auswirkungen zusammengefasst, beziehungsweise die Fähigkeiten oder Erkenntnisse, die man entwickelt durch das Scheitern. Mhm. Welche Strategien gibt es jetzt nun, um aus dem Scheitern gestärkt hervorzugehen oder um sicherzustellen, dass ich nicht dieselben Fehler wiederhole?
Ich würde hier in drei Punkte unterteilen. In Akut, Post-Game Analysis und die Grundlagen. Fangen wir mal im Akuten an. Also man ist gescheitert und merkt es gerade. Das ist mal ganz wichtig zu merken, jede Emotion, die du gerade spürst, die wird vergehen. Emotionen sind wie Wellen. Sie kommen, sie pieken und sie gehen auch wieder. Und das sage ich, um nochmal hervorzuheben, so frustriert, wie man es gerade sein mag, dieses Gefühl der Frustration wird wieder nachlassen. Und das ist wichtig, dass man in diesem Peak der Emotionen dementsprechend dann noch keine Entscheidung trifft oder zu viel dann da rein interpretiert, weil man muss erkennen, ich bin gerade in der Akutphase und alles, was ich spüre gerade, ist super intensiv und es wird auch wieder weniger werden. Und dabei kann helfen, dass man dann eine Neugierde entwickelt, was für Emotionen spüre ich denn gerade? Ist es eine Wut auf mich selber vielleicht oder auf den Prozess? Ist es eine Frustration? Ist vielleicht auch eine Trauer, weil ich andere Erwartungshaltungen hatte? Weil je mehr man es benennt, desto leichter kann man das greifen und desto schneller kann man sich dann auch wieder davon distanzieren, weil diese Neugierde ein Interesse für einen selber entwickelt und dadurch blockiert man nicht einfach das, was in einem selber hervorgeht. Und ich habe es auch schon im letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, immer wieder erwähnt.
Genau. Das Thema war Konflikte unter Co-Gründern übrigens, ja.
Genau. Und da meine Grundlage, in dem ich arbeite, ist wirklich Reflexion ist die treibende Kraft für Fortschritt. Und je mehr man sich selber kennt, desto leichter kann man auch solche Situationen manövrieren, weil ich dann wenigstens weiß, okay, jetzt bin ich erstmal richtig wütend und jetzt kommt auch wieder diese gemeine Stimme in meinen Kopf, da auch wieder um eine Distanz reinzubringen. Es mag sich jetzt vielleicht ein bisschen albern anhören, aber man kann auch diese Stimme im Kopf benennen, man kann deren Namen geben. Also ich will jetzt keinen Zuhörern auf die Füße treten mit irgendeinem Namen. Sagen wir einfach mal, die Person nenne ich Heidi. Mhm. Und die Heidi ist dann wieder da. Und wie gesagt, es mag sich albern anfühlen, aber indem man diese Person benennt oder diese Stimme benennt, kann ich auch ganz klar einboxen, diese Stimme ist gerade da. Das ist nicht die Realität, sondern das Ganze intensiviert. Und ich kann mir jetzt die Heidi auch anhören, aber dann kann ich dir auch wieder auf Wiedersehen sagen, so ein bisschen wie so eine nervige Mitbewohnerin. Und dann haut die auch wieder ab. Und dadurch kann man in so einem akuten Moment die Situation benennen und sich dann auch sicher sein, dass ich erstmal erkenne, die Situation ist schlecht und nicht ich als Mensch.
Das war jetzt die erste Phase, also die akute Phase und die Strategien in der akuten Phase. Und als nächstes kommt dann die Postgame Analysis.
Genau. Die Postgame-Analysis nenne ich die gerne und die ist jetzt im Nachgang. So, und da gerne wieder diese Neugierde mitbringen. Einfach mal sich selber fragen, okay, was ist denn schiefgelaufen? Und hier, das unterteile ich gerne in zwei Aspekte. Also einmal ist es wichtig, höchstwahrscheinlich ist nicht jeder einzelne Schritt schiefgelaufen. Irgendwas ist schiefgelaufen, klar, man kann es absolut als Scheitern benennen, aber versucht zu erkennen, was alles in diesem Prozess richtig gelaufen ist, damit wir auch daraus lernen, was wir wiederverwenden wollen und was wir verwerfen wollen. Und deswegen erstmal für sich selber definieren, welche Schritte liefen denn gut. Es ist absolut in Ordnung, dass trotzdem Fehler unterlaufen sind. Aber schätze, was funktioniert hat. So, und da kommen wir dann in den zweiten Aspekt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Fehler sind unterlaufen. Irgendwas hat nicht funktioniert. Überleg dir, was der perfekte Prozess gewesen wäre. Was wäre dein perfektes Selbst gewesen? Was wäre der perfekte Outcome gewesen? Was würdest du anders machen? Wozu hättest du Ja oder Nein sagen müssen? Worauf würdest du dich fokussieren? Oder was hättest du loslassen müssen? Und wenn man das dann für sich definiert hat, kann man das dann in Verhaltensänderungen umändern oder übersetzen. Weil das Handeln kommt oft zuerst und die Gefühle dann später. Das heißt, was ich da meine, ist, oft wird man dann, wenn man wieder aufsteht und dementsprechend handelt, nicht schon ein Erfolgserlebnis haben. Aber wenn du so handelst, wie du es dir vornimmst und das auch für dich schon so definiert hast, hast du irgendwann dieses Gefühl von Bestätigung, dass du deine eigenen Ziele oder dein eigenes Vorhaben erreichen kannst, empfinden. Und das ist extrem wichtig. Also Postgame-Analysis, einerseits erkennen, was gut lief und andererseits definiere genau, was du hättest anders machen müssen und übersetze das in Verhaltensänderungen.
Und Punkt Nummer 3 war Grundlagen sichern.
Genau. Und hier auch wieder zwei Aspekte. Also die Grundlagen, weil wir eben gerne dann Sachen auf das große Ganze übersetzen und nicht einfach nur hier dieses Projekt ist schiefgelaufen, sondern man dann sich plötzlich in eine Sinnkrise gerne mal schmeißt, finde ich es hier wichtig, einmal die Frage zu stellen, also warum mache ich das? Konzentriere dich nochmal auf deine Werte und deine Motivation. Wenn ich darauf zurückblicke, welche Entscheidung würde mich stolz machen? Um einfach nochmal go back to the basics, nochmal ganz klar die Fragen stellen, ist das der Pfad, auf dem ich sein will? Und nicht, um jetzt irgendwie nach jedem Scheitern alles zu hinterfragen, aber mal die Parallele zu ziehen. Es ist in Ordnung, dass hier was schiefgelaufen ist, weil im Großen und Ganzen laufe ich immer noch in eine Richtung, hinter der ich stehe. Und das kann extrem viel Sicherheit geben und Motivation und Rückenwind für eben dieses Wiederaufstehen und diese Selbstsicherheit. Und der andere Aspekt ist, das Affordable Loss Principle. Und da würde ich auch auf jeden Fall anregen, Gründer oder Gründerin, die vielleicht noch nicht beim Notar waren oder diesen Werdegang anstreben. Das merke ich auch viel mit angehenden Gründern und Gründerinnen, mit denen ich arbeite, die überlegen, ob das der richtige Werdegang ist. Mal zu hinterfragen, was ist das Worst-Case-Scenario? Beziehungsweise, welches Worst-Case-Scenario kann ich aushalten? Wie viel Schulden kann ich auf mich nehmen? Wie viele Opportunitätskosten kann ich aufgeben? Wie viel Zeit kann ich in diese Sache investieren? Um sich mal dessen sicher zu sein, wie viele Schritte kann ich gehen, damit ich dann nicht auf diesen Punkt, auf den wir anfangs gesprochen haben, in diese risikoaverse Haltung fallen muss. Weil ich kann mich genau so weit trauen. Und bis dahin muss ich mich ausspielen. Ich muss mich Sachen trauen, ich muss innovativ sein, ich muss Schritte gehen, die vielleicht nicht sicher sind, weil Startup gründen oder Unternehmertum ist kein sicherer Werdegang. Das ist ganz klar. Ich meine, du hast es anfangs angesprochen, 9 aus 10 Startups scheitern. Aber man muss innovativ und risikoaffin in diese Sache reingehen. Und deswegen ist es gut, sich dessen bewusst zu sein. Also affordable loss, welches Scheitern oder welche Verluste kann ich mir leisten? Sich diese Frage mal zu stellen und dann einfach ganz klar mal so einen Kontext dafür aufzusetzen, in welchem Rahmen kann ich mich bewegen? Und das kann auch nochmal viel Rückenhalt geben. Also so haben wir einerseits, wie gehe ich mit Scheitern im akuten Fall um? Also wirklich, die E-Mail kommt rein oder irgendwas bricht zusammen. Dann die Post-Game-Analysis, wie gehe ich dann damit um im Nachhinein, wenn ich irgendwie aus dieser hochemotionalen Phase raus bin? Und dann einfach nochmal ganz klar, go back to basics, wie biete ich mir diese Grundlagen, um gesichert wieder aufzustehen und weiterzumachen?
Und wenn ich diese Arbeit leiste, wie wichtig ist da die Rolle von Mentoren oder Coaches in diesem Prozess?
Also in der Rolle als psychologische Beraterin würde ich behaupten, sehr wichtig. Also ich glaube, was ich oft höre von Foundern ist, ich mache das lieber mit mir selber aus. Und ich verstehe den Aspekt, weil man spricht dann gerne Sachen schnell mit sich selber durch. Aber es ist so wichtig, Gedanken zu spiegeln, weil man dann oft eben nicht merkt, dass man eben den Sprung macht von dieses Projekt ist gescheitert, ich bin zu nichts gut. Und eine andere Person kann einem das mal gut aufweisen. Und ob das ein Mentor ist, ein Coach, Psychologe, jemand anderes in seinem Umfeld, der da vielleicht mal Perspektive bieten kann, ist das schon gut. Und wenn man sich damit nicht wohlfühlt, würde ich empfehlen, einfach mal aufzuschreiben, was gerade in einem vorgeht. Und davon dann mal Distanz zu nehmen, dann spazieren zu gehen oder mal zu schlafen und es dann einfach mal wie so ein Roman lesen oder eher wie so ein Eintrag von einem unbekannten Gründer oder Gründerin. Und dann mal zu schauen, wie das auf einen wirkt. Ist das nett, wie diese Person über sich selber spricht? Würde ich jemandem empfehlen, so mit sich selber zu sprechen oder über sich selber nachzudenken? Und so kann man eben wieder diese wichtige Distanz zu den eigenen Gedanken und Emotionen aufbauen.
Also das ist dann die Hauptrolle der Mentoren, diese emotionale Distanz zu schaffen.
Absolut.
Und hast du konkrete Beispiele aus der Praxis von Gründern, Gründerinnen, die gescheitert sind und sich dann selbst wieder rausgezogen haben aus der Situation?
Also um meiner eigenen Aussage treu zu bleiben von vorhin, es wäre jetzt schade, wenn ich irgendwelche Unicorn-Founder aufzähle und sage, und dann sind die gescheitert, aber jetzt so dermaßen erfolgreich. Was ich aber sagen will, ist, ich habe mit so vielen Klienten zusammengesessen, als sie das Gefühl hatten, als wären sie so maximal gescheitert, dass es eigentlich keinen Weg mehr daraus gibt. Ob es jetzt gescheiterte Gründungsbeziehungen waren oder sie gemerkt haben, oh Gott, wir müssen jetzt pivoten, weil das, an dem wir die letzten 2 Jahre gearbeitet haben oder 4 Jahre sogar mal, das macht eigentlich gar nicht mal so viel Sinn. Das haben wir jetzt herausgefunden. Aber gescheiterte Gründungsbeziehungen, bei denen jeder jeweils wieder gegründet hat und zufrieden ist und erfolgreich ist, habe ich gesehen und begleitet. Ein Pivot, der inhaltlich komplett anders war und dann aber denen aufgeweist hat, wie resilient sie sein können und dass sie jetzt noch viel erfolgreicher in dieser Idee sind. Das habe ich auch oft gesehen und davon gibt es etlich viele Beispiele. Und ich glaube, Wichtig ist einfach, dass man sich selber beweisen kann, dass man wieder aufsteht. Und nicht, weil man so hart zu sich selber ist, sondern weil man den Mut hat, wieder etwas auszuprobieren und man sich das zutraut.
Und wie können wir eine Kultur fördern, die genau diese Mentalität widerspiegelt?
Ich glaube, indem wir erkennen, wie vielfältig Scheitern ist. Also ich glaube, Scheitern ist nicht nur eine Insolvenz anmelden oder eher die Wahrnehmung vom Scheitern ist nicht nur eine Insolvenz anmelden, sondern kann auch zum Beispiel das Pivoten sein. Also ich merke das oft, dass Founder nicht das Gefühl haben, dass ihre Investoren ein Gefühl dafür haben, wie dermaßen anstrengend es ist, eine Idee aus dem Fenster zu schmeißen, an der man lange, lange gearbeitet hat. Und darüber muss gesprochen werden. Also Erfolgsgeschichten beleuchten, bevor sie ein Erfolg waren, und zu erkennen, wie wichtig Scheitern in diesem Lernprozess war oder auch in diesem Erfolg war. Und wie jeder auch Scheitern unterschiedlich definiert. Etwas, was du zum Beispiel als Scheitern definieren würdest, wäre für mich eine ganz andere Sache. Und da, glaube ich, wird Sensibilität und eine Offenheit für gebraucht. Und ich glaube, da bewegen wir uns auch hin. Aber das müssen wir alle üben.
Ja, ja. Ich mochte den Satz ganz besonders, Erfolgsgeschichten beleuchten, bevor sie zum Erfolg werden. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ich habe eine allerletzte Frage an dich, Ariella. Welche 3 Key Learnings sollten unsere Zuhörende aus unserem Gespräch mitnehmen?
Also ich glaube, weil ich vorhin erwähnt hatte, dass ich das gerne mit Foundern mache, bevor sie loslegen, wäre das auch schon mein erster Punkt. Also Affordable Loss Principle mal hinterfragen. Wie viel Verlust kann ich aus einer ganz rationalen Perspektive hinnehmen, um da für sich einen Rahmen zu schaffen? In diesem Rahmen muss ich mich austoben. Und dadurch hat man nicht diese Schockstarre, in die man sich, glaube ich, begibt. Und da, ja genau, seine eigenen Grenzen mal zu definieren. Das Zweite ist, unterscheide, ob etwas oder ob jemand gescheitert ist. Oder für dich selber, ist mein Projekt gescheitert oder bin ich gescheitert? Und hier muss man auch nochmal für sich selber genau definieren, was heißt denn scheitern? Weil, ich habe im Vertrieb gearbeitet eine Zeit lang. Wenn ich da nach jedem Cold Call, der nach 4 Sekunden rum war, weil die Person gesagt hat, bitte rufen Sie mich nie wieder an, als Scheitern definiert hätte, so viel Scheitern hätte ich gar nicht ausgehalten an einem Tag. Mhm. Das heißt, da auch für sich selber nochmal definieren, was definiere ich als Scheitern und wie sehr lasse ich das mich mitnehmen? Also einerseits, was ist Scheitern für mich? Und wenn ich scheitere, ganz klar auch nochmal diese Distanz, bin ich wirklich gerade als Mensch gescheitert? Die Frage nochmal einfach für sich selber stellen. Und das führt mich auch nochmal zu meinem dritten Punkt, ist einfach mal Selbstfürsorge mehr leben. Weil die Wissenschaft bestätigt, dass Selbstfürsorge hilfreich ist und erfolgsfördernd ist. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig für jede Person im Unternehmertum zu wissen.
Mhm, ja. Ich könnte mir kein besseres Ende vorstellen, Ariella. Vielen Dank für all deine spannenden und praktischen Insights. Es war mir eine Freude, dich für den Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen, vielen Dank für dein Interesse und es hat immer wieder großen Spaß mit dir gemacht. Dankeschön, Elena.
Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörende, dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf eurem Streamingportal oder schickt uns eine E-Mail an podcast@fürgruender.de. Verabschieden möchte ich mich noch mit einem Zitat des Nobelpreisträgers für Literatur Samuel Beckett, das lautet: Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.